Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Unternehmer, Aktivist und Performer Gianni Jovanovic ist eine der bekanntesten Stimmen der Roma und Sinti in Deutschland. Und jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er von seinem Leben erzählt. Und dieses Leben, das hat es wirklich in sich. Mit 14 wurde er von seinen Eltern verheiratet. Mit 17 war er schon zweifacher Vater. Mit Anfang 20 hat er sich als schwul geoutet. Und inzwischen ist er seit 18 Jahren mit seinem Ehemann zusammen und zweifacher Großvater. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, so heißt dieses Buch. Und mit Gianni Jovanovic bin ich jetzt verbunden. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ich bin dreifacher Opa mittlerweile.
Dreifach schon? Mensch, umso besser. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch.
Dankeschön.
Sie beginnen Ihr Buch auch mit einer Familienangehörigen, nämlich mit einem Zitat von Ihrer Tochter Vanessa Jovanovic. Warum haben Sie denn dieses Zitat an den Anfang gestellt?
Weil es doch aufzeigt, welche Herausforderungen, welche Werte, aber auch welchen Schutz auch Sinti und Roma in Europa brauchen. Und wie und es beschreibt vor allen Dingen die ständige Gefahr, dass unsere Ethnie vom Aussterben bedroht ist durch die anhaltende Verfolgung und rassistische Segregierung unserer Community. Und deshalb war es mir wichtig, das auch mal aus einem Auge einer jungen Frau zu zeigen, und bat meine Tochter, sich ein paar Gedanken zu machen. Und dann entstand dieses wunderbare Vorwort von ihr, was mich, ehrlich gesagt, immer wieder, auch wenn ich es selbst lese, immer wieder zu Tränen rührt.
Verfolgung, das ist etwas, was natürlich eine große Rolle spielt in Ihrem Buch. Sie erzählen von dem Hass, den Sie erlebt haben, auch ganz am Anfang. Da erzählen Sie, wie die Unterkunft Ihrer Roma-Familie in Darmstadt angegriffen wurde mit Molotow-Cocktails. Da waren Sie selbst 4 Jahre alt. Sie haben sich dann, Ihre Familie hat sich aus dem brennenden Haus ins Freie retten können. Da wurden Sie dann auch noch zusätzlich mit Pflastersteinen beworfen und von den Angreifern und am Kopf getroffen. Das war also deutsche Willkommenskultur, schreiben Sie dazu. Wie blicken Sie denn auf diesen Angriff heute zurück?
Mit der furchtbaren Erkenntnis, dass meine Geschichte und das, was passiert ist, tatsächlich eingebettet ist in historischen und systematischer Verfolgung von Sinti und Roma seit Jahrhunderten in Deutschland. Somit blicke ich drauf zurück. Also es ist zwar meine Geschichte, aber diese Geschichte finden Sie oft und noch viel brutaler. Beispielsweise im Jahr 1972, ich beschreibe das auch in meinem Buch, ist eine junge Frau leider ums Leben gekommen, die 17 Jahre alt war und im 7. Monat schwanger geworden ist, die von einem Bauer erschossen worden ist, und es bis dahin auch keine wirkliche Reparationen oder auch wirklich Gerechtigkeit für die Familie gegeben hat. Somit ist das tatsächlich ein erschreckender Ist-Zustand, der immer wieder auftaucht.
Das, was Ihnen geschehen ist, Ihrer Familie geschehen ist mit diesem Angriff in Darmstadt, das war vor ungefähr 40 Jahren. Wie hat sich denn die deutsche, ja, weil Sie dieses Wort verwendet haben, die Willkommenskultur gegenüber Sinti und Roma verändert seitdem aus Ihrer Sicht?
Naja, also das muss man auch, ist auch wieder ein bisschen abhängig davon, von welchen Sinti und Roma wir reden. Wenn wir jetzt von Sinti reden, die hier in Deutschland seit über 600 Jahren deutsche StaatsbürgerInnen sind, die erleben zum Beispiel keine Gefahr, was Abschiebung betrifft oder dauerhaften Aufenthaltsstatus, weil es deutsche BürgerInnen sind. Bei Menschen, die jetzt zum Beispiel aus dem Balkan kommen, wie jetzt mein Vater zum Beispiel, da sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Da ist erstmal die Grundvoraussetzung für Aufenthalt, für sicheren Aufenthalt nicht gewährt. Und entsprechend dessen ist es dann ein Rattenschwanz, der dann in allen Bereichen ausschlägt. Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, einen anständigen Job zu bekommen. Sie bekommen auch keinen Job, weil die meisten ArbeitgeberInnen eben keine Menschen einstellen, die eine vorläufige Duldung haben. Und insbesondere auch Roma, weil sie einfach sehr, sehr viele Vorurteile haben, wie beispielsweise Kriminalität oder dass wir einen gewissen Hang zur Devianz sind sozusagen. Und das sind alles festgesetzte Narrative, die immer wieder reproduziert werden durch entsprechende Fake News, die dann durch die ganzen Medien kursieren und dieses Bild des kriminellen und nicht sesshaften Roma immer wieder prägen. Und das macht natürlich große Probleme, insbesondere wenn sie anfangen wollen, in einem neuen Land, in einem sicheren Land, Existenzbedürfnisse aufzubauen.
Ihr Buch spricht ganz viele Themen an. Wir können das alles nur ganz punktuell hier ansprechen. Was ich ganz beeindruckend fand, war, was Sie schreiben über Männlichkeit in Ihrem Buch. Ich habe vorhin auch schon mal kurz was vorgelesen. Sie sind ja mit einem ganz oder einem sehr klassischen, sehr patriarchalen Männlichkeitsbild groß geworden. Patriarchalen Werte wurden in Ihrer Familie sehr hoch gehalten, was auch die Beziehung zu Ihrem Vater sehr schwierig gemacht hat, wie Sie beschreiben. Was war da so schwierig? Was für eine Beziehung war das?
Ich bin in zwei patriarchalen Kulturen groß geworden. Auf der einen Seite bin ich in meiner Roma-Community sozialisiert worden und auf der anderen Seite bin ich auch deutscher Staatsbürger. Das heißt, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und habe doch dieses, ich würde mal behaupten, heute sagt man toxisch, ich nehme ein bisschen Abstand von toxischem Männerbild, ich würde eher sagen fragiles Männerbild, was sehr patriarchal gesetzt worden ist, auch insbesondere in den, in den hohen Positionen dieses Landes. Das heißt, mir ist überall patriarchale Strukturen entgegengekommen, die mich selbst auch als Mann gequält haben und ich doch dann verstanden habe, dass dieses patriarchale System, insbesondere bei Minderheiten, doch eher eigentlich eine Reproduktion und eine Adaption ist, denn das, was man in der Mehrheit erlebt hat. Und ich kann nur behaupten, dass es für Männer an sich am wichtigsten ist, mit diesem patriarchalen System aufzuhören, denn nur sie können es verändern. Und in meiner Familie hat sich Gott sei Dank durch mein Outing, auch als schwuler Mann, aber auch durch eine gewisse Zäsur, die ich auch in meiner Familie vollzogen habe, auch das Männlichkeitsbild doch sehr stark verändert. Und darüber bin ich sehr, sehr froh.
Was Sie auch erzählen, das ist so eine Ihrer Kernerfahrungen, von denen Sie berichten, dass Sie mit 14 Jahren verheiratet wurden von Ihren Eltern oder Ihrem Vater. Und da schreiben Sie dazu, dass diese Ehe Sie fast das Leben gekostet hätte. Wie meinen Sie das?
Nun ja, also ein Kind zu verheiraten ist körperlicher und seelischer Missbrauch. Und das macht was mit Ihnen. Das ist absolute Fremdbestimmung meines Körpers und meiner Seele. Das konnte ich zu diesem damaligen Zeitpunkt nur erahnen, ergreifen, also richtig auch kognitiv ergreifen konnte ich tatsächlich erst, als ich 18, 19 Jahre alt war und selber gespürt habe, dass meine sexuelle Präferenz nicht die Heterosexualität ist, sondern eher die Homosexualität. Und das war eine innerliche Zerrissenheit, die mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich verstanden habe, dass das, was mir aufgesetzt worden ist, nicht meine natürliche Empfindung ist. Und ein Beispiel, stellen Sie sich mal vor, ein heterosexueller Mann wird jetzt quasi mehr oder weniger gezwungen, jetzt mit einem Mann zusammen zu sein und mit dem eine Familie aufzubauen oder eine Beziehung aufzubauen. Das ist absolute Fremdbestimmung in dem Fall und so erging es mir und deshalb war es wichtig, dass ich irgendwann mal meinen Mund aufmache und mich zu meiner Homosexualität auch bekenne.
Das war ein
um mich zu retten vor allen Dingen. Also das ist nochmal wirklich an dieser Stelle, ist es mir wichtig zu sagen. Also meine Rettung, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben war mein Outing. Das hat mir mein Leben gerettet. Mhm. Wenn ich das nicht vollzogen hätte, dann würde ich heute nicht der Johnny sein, der ich bin.
Lassen Sie uns noch auf Ihren Buchtitel gucken. Der ist ja interessant. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Jetzt ist kleine Mehrheit ein Begriff, den Sie, was man sonst verwendet, so Minderheit sagt man ja eben, wenn man zum Beispiel von Sinti und Roma spricht. Warum sprechen Sie lieber von der kleinen Mehrheit?
Naja, weil dieser Begriff erstmal einen stärkt. Also es ist so eine Form von Empowerment-Narrativ. Es bedeutet, dass du wertvoll bist. Es bedeutet, dass du beachtet wirst. Und wenn du zahlenmäßig unterlegen bist, heißt es auch nicht zu akzeptieren, wie die Gesellschaft dich abwertet. Es gibt da draußen sehr, sehr viele Menschen, die Ablehnung und Diskriminierung erfahren. Und nur weil sie einem entsprechenden heteronormativen oder binären weißen Dominanzbild nicht entsprechen, muss es nicht heißen, dass sie eine Minderheit sind. Wir reden darüber, dass es über 10 Millionen Menschen gibt in Deutschland, die eine Behinderung haben. Es gibt Menschen, die ca. 30 bis 40% unserer Gesellschaft ist nicht christlich und nicht weiß gelesen. Wir reden von Frauen, die besonders in den öffentlichen Repräsentationen immer wieder als Minderheit dargestellt werden. Das sind keine Minderheiten, das sind Millionen von Seelen, Millionen von Herzen, die dort dahinter stecken und Lebensrealitäten. Und Sinti und Roma sind insgesamt die größte kleine Mehrheit dieses Kontinentes. Wir reden hier über 22 Millionen Menschen und mehr. Das sind für mich keine Minderheiten. Mhm. Minderheiten sind immer abhängig vom Wohlwollen und von der Entscheidung von einer Mehrheit, Und ich möchte aber selbstbestimmt sein und möchte gerne meine Aspekte, die ich als Mensch mitbringe, als Partizipation für die gesamte Mehrheit anbieten. Denn der Wunsch ist ja nicht zu sagen, wir trennen uns jetzt alle in kleinen Gruppen. Der eigentliche Wunsch am Ende des Tages geht es darum, wir brauchen eine gemeinsame gewollte Mehrheit in diesem Land.
Das sagt Gianni Jovanovic. Entschuldigung, das sagt Gianni Jovanovic. Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, so heißt sein Buch. Das hat er zusammen mit Oyinda Mola Alasha geschrieben. Im Aufbau Verlag ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Mayer.